Jek, Dose, alles gut. Mikro funktioniert. Okay, jetzt sind wir in der Predigt angekommen. Irgendwie, ich hätte noch länger im Lobpreis bleiben können, ehrlich gesagt. Und der Eindruck war auch stark und jetzt auf einmal, zack, Predigt. Lass uns vielleicht noch einfach kurz durchatmen. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass das hier deine Gemeinde ist und dass du heute Morgen hier mitten unter uns bist. Und danke, dass der Lobpreis so schön war und so tief war. Danke für den Eindruck. Und ja, Herr, ich bete, dass du uns einfach hilfst beim Verstehen von deinem Wort. Amen. Amen. Letzte Woche hat Gabriela gepredigt über Gebet, vor allem Gebet, dein Reich komme. Und am Ende des der Predigt hat sie uns eine Hausaufgabe gegeben. Wisst ihr noch, was die Hausaufgabe war? Habt ihr eure Hausaufgabe gemacht? Sehr gut. Die Hausaufgabe war, dass wir, wenn wir Wahlplakate sehen, dass wir dann für die Politiker und die Parteien beten. Auch wenn wir nicht mit ihren Inhalten übereinstimmen oder sie nicht mögen. Und das fand ich richtig cool. Wir haben heute auch im Vorgebet genau dafür gebetet. Ja, ich wollte noch an die Hausaufgabe erinnern. Und auch heute wird es wieder eine Hausaufgabe geben. Am Ende. Genau. Wir sind in der Predigtreihe über Gebet. Und ich möchte euch eine Sache erzählen aus meinem Studium. Ich studiere ja Theologie. Und ein Bruder, der mit mir das studiert, ist weiter im Süden in Deutschland in der Gemeinde aktiv und in einem Gemeindebund, ich will jetzt nicht den Namen sagen, die zunehmend liberaler werden und sich öffnen für alles Mögliche, aber das Wort Gottes so ein bisschen vernachlässigen. Und er hat mir erzählt, dass sie jetzt Thementage hatten über Gebet. Und sie haben darüber geredet, was eigentlich Gebet ist. Und es ging nicht darum, dass man mit Jesus redet. Das ist jetzt irgendwie out anscheinend in manchen Kreisen, sondern es ging darum, wenn man betet, dann eröffnet man einen Energieraum. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich wollte das einfach nur mit euch mal teilen. Auch Gabriela hat ja wirklich intensiv auch darum gebetet, dass Gebet Beziehung ist mit Gott. Und wir predigen das immer wieder und vielleicht ist es dem einen oder anderen sogar fast schon zu viel. Ja, jetzt wieder eine Predigt über Beziehung mit Gott. Aber ich will euch einfach mal zeigen, wie wichtig das ist und was, dass es wirklich auch verloren gehen kann in unserem Land. Wir eröffnen keine Energieräume, in denen wir uns nur um uns selbst drehen, sondern wir reden mit Gott. Das ist Gebet. Und das hat ja Gabriela auch deutlich gemacht in der ersten Predigt. Und in dieser Predigt soll es heute um empfangendes Gebet gehen. Ich habe keinen kreativen Titel, empfangendes Gebet. Ja, ich mag das Thema empfangendes Gebet, weil ich Praktiker bin. Ich mag es, wenn man nicht in der Theorie bleibt, sondern wenn es wirklich praktisch wird. Und dieses Thema ist ein total praktisches Thema. Und mein Eindruck war in der Vorbereitung auf die Predigt, war immer wieder so der gleiche wiederkehrende Gedanke. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns lösen von dem Gedanken, okay, wir haben jetzt unsere Errettung durch Gnade empfangen von Gott. Das ist ein Geschenk, was er uns gibt. Jetzt machen wir so ein bisschen alleine weiter. Und klar beten wir manchmal, aber auch nicht zu viel. Weil wir müssen ja Gott auch was zurückgeben als Dankeschön dafür, dass er uns errettet hat. Und natürlich wollen wir Gott was zurückgeben. Natürlich wollen wir ihn ehren mit unserem Leben. Keine Frage. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so, oder ich zumindest, dass wir nicht in so eine religiöse Prägung reinkommen. Die Gnade, die haben wir umsonst bekommen. Und jetzt bitten schon, aber nicht zu viel. Ich habe ja auch schon letzte Woche gebetet, um eine Sache zu empfangen. Und das ist ja auch gefährlich, weil man kann ja auch abdriften in falsche Richtung, dass man dann nur noch um sich selbst dreht. Und ich glaube, der Kerngedanke für die Predigt heute ist eigentlich auch das, was in dem Eindruck gesagt wurde. Wenn wir beten, lass um Empfang von Dingen, lass uns auf unsere Herzenshaltung achten und lass uns wirklich vertrauen, Gott möchte uns Dinge geben. Es ist nicht falsch, als Kinder Gottes um den Empfang von Dingen zu beten. Gut. Ich habe einige Bibelstellen heute mitgebracht. Wir starten mal mit, also das erste Thema ist die Verheißung, also die Verheißungen aus dem Wort Gottes für empfangendes Gebet. Zum Beispiel Lukas, im Lukas-Evangelium Kapitel 11, Vers 10. Denn wer bittet, sagt Jesus, der empfängt. Vielleicht machen wir da mal kurz Pause. Man liest ja immer so schnell drüber. Jesus sagt, wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und Jesus begründet das in Vers 11 mit der Beziehung zum Vater und mit dem Wesen des Vaters im Himmel. Oder welcher Vater unter euch, Menschen, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet. Das passiert nicht. Gottes Charakter stellt sicher, dass wir empfangen, wenn wir beten. Nächster Vers. Markus 11, Vers 24, Klassiker, darf bei dem Thema nicht fehlen. Es gibt manche amerikanischen Prediger, die haben den Vers so viel gepredigt, dass man ihnen unterstellt, sie haben den Vers in die Bibel reingeschrieben. Ich glaube nicht, ich glaube Markus hat den geschrieben. Darum sage ich euch, alles worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil, dann empfangt ihr es. Das ist mal eine radikale Aussage, oder? Ich habe extra nochmal im Griechischen nachgeguckt, verschiedene Übersetzungen angeguckt. Das steht wirklich so da. Glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Ich finde, dass diese Stelle deshalb so krass, nicht nur weil wegen dieser klaren Aussage, sondern auch wegen dem Kontext. Jesus ist unterwegs in der Nähe von Jerusalem, also genau bei Jerusalem und in Jerusalem. Und da sieht er einen Feigenbaum, der bringt keine Frucht. Und Jesus verflucht diesen Feigenbaum und sagt, in Ewigkeit soll niemand mehr von dir eine Frucht essen. Dann geht er in den Tempel und reinigt den Tempel, da wo die Leute Geldwechselsachen gemacht haben, Business, anstatt letzten Endes Gott zu begegnen. Und dann kommt er zurück und am nächsten Morgen ist der Feigenbaum tatsächlich verdorrt. Und wir haben uns vielleicht in unseren christlichen Kreisen so ein bisschen daran gewöhnt, an dieses Bild. Ja, verdorrter Feigenbaum. So, nachdem man es ein paar Mal gehört hat, oder? Dann hat man es so ein bisschen schon drin. Aber was ist das eigentlich für ein radikales Bild? Ich stelle mir vor, was würden die Zeitungen darüber schreiben, ja? Israelischer Wanderprediger tötet Bäume. Ich frage mich, was die Grünen dazu sagen. Dieser Baum hat geblüht und auf einmal blüht er nicht mehr. Und an diesem Beispiel zeigt Jesus uns, dass wir beten und bitten sollen, als ob wir schon erhalten haben. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Und das ist das Beispiel, das Jesus uns sagt, habt großen Glauben. Bisschen makaber, fast schon, aber es ist das Wort Gottes. Es ist Jesus wirklich wichtig, dass wenn wir beten, dass wir glauben, dass wir es schon erhalten haben. Das ist wie so ein geistliches Gesetz. Und wir kommen im nächsten Vers nochmal dazu, der das ein bisschen auslegt, auch ein Klassiker. 1. Johannes 5, Vers 14. Da schreibt Johannes, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas erbitten, das seinem Willen entspricht. Wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, dann wissen wir auch, dass er unsere Bitten schon erfüllt hat. Wieder Vergangenheit. Und deswegen ist es ja auch so blöd, wenn man sagt, ja, wir eröffnen einen Energieraum oder irgendwelche anderen halb esoterischen Schwachsinnsformulierungen. So, wir reden mit Gott, wir reden mit unserem Vater. Die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Wir haben ja nicht Zuversicht in unser eigenes Gebet, wir haben ja Zuversicht zu ihm, zu dem persönlichen Gott. Die Argumentation geht so, Gott hört uns, wenn wir beten. Und deshalb wissen wir auch, dass er unsere Bitten schon erfüllt hat. Wenn wir beten, wissen wir, dass Gott das hört, was wir sagen. Und dass wir dadurch auch empfangen haben, letzten Endes. Wir gehen nachher nochmal mehr auf die Details ein. Und ich habe mir ein Beispiel überlegt, wie das nicht im geistlichen Leben ist, sondern einfach im normalen Leben. Zum Beispiel, wir sind dieses Jahr, Johanna und ich sind dieses Jahr auf 6 Hochzeiten, ja. Wir sind so Anfang 20, irgendwie viele Christen, die heiraten halt, ne. Und bei einer Hochzeit darf ich jetzt Technik machen, also ich darf das aufbauen und so weiter und ich habe ein bisschen meine eigene Technik, aber ich darf auch ein bisschen was aus der Gemeinde ausleihen. Und ich habe gestern Morgen Felix angerufen und habe mit ihm die Sachen besprochen. Felix ist hier technischer Leiter in der Gemeinde und natürlich muss das alles mit ihm geklärt werden. Und ich telefoniere mit ihm und ich sage ihm, hey Felix, da ist die Hochzeit und wir brauchen so und so viel Technik, kann ich das haben, ist das okay? Und Felix sagt, ja, das können wir machen. Und er sagt, ja gut, Freitagabend stelle ich dir das in den Jugendraum, dann kannst du es dann mitnehmen. Ich sage, danke Felix, ich schreibe dir das nochmal schriftlich in WhatsApp, dass das alles gut funktioniert. Gute Kommunikation ist ja auch gut. Und dann ist das Ding für mich erstmal erledigt. Weil ich Felix kenne und weil ich weiß, ich kann ihm da vertrauen. Ich meine, er hat mir seine Zusage gegeben. Er hat mich gehört, er hat mir das okay gegeben. Jetzt ist da auch am Freitag die Technik in dem Raum. Ich habe es schon erhalten, auch wenn ich ja natürlich die Technik noch nicht habe. Aber ich habe es schon erhalten, weil es bei ihm angekommen ist, weil er mich gehört hat, wie diese Argumentation ist. Er hört uns und daher wissen wir auch, dass wir das schon haben, unsere Bitten. Und warum ist es bei mir manchmal dann so, dass ich einen Unterschied mache zwischen dem Telefonat mit Felix und einem Gebet mit Gott? Wisst ihr, wovon ich rede? Und ich glaube, die Antwort ist so einfach, wie sie dumm ist, weil wir Gott nicht sehen können. Felix kann ich sehen. So, er redet mit mir und ich höre direkt seine Stimme. Und bei Gott ist es manchmal nicht so, dass wir wirklich eine akustische Stimme hören. Dass wir ihn vor uns stehen sehen, dass wir ihm erstmal Hallo sagen mit einem Handshake oder so. Bei Felix ist es so. Und das ist ja letzten Endes auch das, warum es Glauben immer wieder so wichtig ist und warum Jesus das immer wieder betont. Habt Glauben an Gott. Wir empfangen im Glauben an ihn. Weil wir Gott eben nicht sehen können. Gott ist Geist. Und der Glaube ist nach Hebräer 11,1 eine feste Zuversicht dessen, was wir nicht sehen können. Also wir vertrauen in was wir nicht sehen können. Und darum geht es Gott immer wieder. Darum geht es ihm. Wir sehen ihn nicht, aber wir glauben trotzdem, dass er ist. Wer sich Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also wir glauben, dass er ist. Wir glauben, dass er uns hört. Und dann wissen wir auch, weil wir ihn kennen, dass er unsere Bitten schon erfüllt hat. Wie gesagt, wir sind erstmal in den Verheißungen drin. Erstmal nur die Verheißung. Und Gott hat mir so in der Vorbereitung auch ganz klar immer wieder gesagt, hey Tim, ich bin da. Ich bin der, der ich bin. Ich bin da. Ich bin da für dich. Also lebe auch so, als ob ich echt bin. Bete so, als ob ich echt bin. Und das ist ja was wir alle kennen. Und es ist nicht so sonderlich schwer, das zu verstehen. Erst recht nicht, wenn wir den Heiligen Geist haben. Ja, Gott ist da, wir sehen ihn nicht, aber wir beten zu ihm und glauben, dass er uns Dinge schenkt und dann bekommen wir sie. Das ist ja jetzt nicht die komplizierteste Logik der Welt. Aber das Schwierige ist, das im Alltag zu leben, oder? Wenn man morgens aufsteht, müde ist, kalte Füße hat, Kaffeemaschine funktioniert nicht. Dann glauben. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du meinen Tag segnest, Herr. Danke, dass ich wirklich, wenn ich jetzt bete, von dir empfange. Danke, dass ich die Menschen segnen kann, denen ich heute begegne. So diese Dinge, die sind im Alltag angegriffen. Nicht das Verständnis davon, wenn wir beten, hört er uns, sondern das Glauben, dass es tatsächlich passiert. Leicht zu verstehen, schwer umzusetzen. Okay, das waren die Verheißungen. Heißen diese Verheißungen, dass grundsätzlich alles, wofür ich bete, direkt passiert? Ich meine, steht ja da. Wer bittet, der empfängt. Ich glaube, im Wort Gottes finden wir neben den Verheißungen auch Voraussetzungen für empfangenes Gebet. Und das ist mein nächster Punkt, die Voraussetzung. Genau, Johannes 15, Vers 7. Da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt, also wenn, das ist die Voraussetzung, Kondition, Konditionalsatz, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Also wir sehen wieder diese Zusage, wenn wir bitten, dann werden wir erhalten, aber eben nur, wenn wir in ihm bleiben. Und wie bleiben wir in ihm? Ja, wenn seine Worte in uns bleiben. Dann können wir um alles bitten. Die Formulierung auch wieder, bittet um alles, was ihr wollt. Haben wir das auf dem Schirm? Jesus sagt zu uns, bittet um alles, was ihr wollt. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir machen uns noch klein und sagen, ah nee, dafür kann ich ja jetzt nicht beten. Ich habe ja letzte Woche schon für was Ähnliches gebetet. Gott will wirklich, dass wir ihn bitten. Gott ist ein guter Vater, der uns Dinge geben möchte. Es ist nicht falsch, zu bitten. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15, den Vers haben wir eben schon gesehen. Ich habe aber jetzt was unterstrichen, nämlich, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas erbitten, das seinem Willen entspricht. Also wir sollen so beten, als ob, wir sollen in Gottes Willen beten. Da ist natürlich die Frage, was ist denn Gottes Willen? Und das würde jetzt nochmal eine neue große Predigt aufmachen. Epheser 5, 17 steht, dass wir weise werden sollen und erkennen sollen, was der Wille Gottes ist. Also ich lese das so, als ob es auch ein Teil des christlichen Lebens ist, in verschiedenen Punkten auch einfach mit Gott zu ringen und ihn zu fragen, hey, was ist denn überhaupt dein Wille? Und natürlich haben wir auf der einen Seite klare Dinge, die Gottes Wille sind, und auf der anderen Seite Dinge, bei denen wir uns unsicher sind. Und ich glaube, dass es in diesem Gebet, empfangenen Gebet, auch immer wieder darum geht, rauszufinden, okay, was ist denn jetzt Gottes Wille in dieser Situation? Ich glaube, das gehört dazu. Wir erkennen, Epheser 5, 17, sollen erkennen, was Gottes Wille ist, dann können wir auch so beten, was seinem Willen entspricht. Und das ist halt eben individuell. Und das geht nur durch eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Keine Chance sonst, das rauszufinden. Das Leben ist so kompliziert, wir brauchen den Heiligen Geist. So, Johannes 16, Vers 23. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, Amen, ich sage euch, was ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr noch um nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Also eine Voraussetzung für empfangendes Gebet ist, in Jesu Namen zu beten. Auch hier sehen wir ein Grundprinzip, wie wir beten sollen. Manche fragen sich das ja, sollen wir jetzt zu Jesus beten, lieber Herr Jesus, mach das und das? Dürfen wir sogar zum Heiligen Geist beten? Oder beten wir einfach zum Vater? Und ich glaube, dass ich bete zu allen drei Personen der Gottheit, weil alle drei persönlich Gott sind und ich auch mit ihnen reden kann. Und wer letzten Endes sagt, mit dem Heiligen Geist rede ich nicht, bete ich nicht, der sagt letzten Endes nur, ich nehme nicht ernst, dass der Heilige Geist eine Person ist, in meinen Augen. Deswegen würde ich sagen, es ist absolut okay, auch zum Heiligen Geist zu beten. Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, fall, Heiliger Geist, zeig mir das, Heiliger Geist, führ mich in die Wahrheit und so weiter. Aber das Grundprinzip, was das Neue Testament immer wieder lehrt, sehen wir auch hier. Jesus sagt, was ihr den Vater bitten werdet. Also wir beten in erster Linie zum Vater, in Jesu Namen, durch den Heiligen Geist. Das ist das Prinzip, was ich im Neuen Testament finde. Und auch hier sehen wir, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Gott möchte uns Freude schenken daran, wenn wir beten und empfangen. Gott möchte das wirklich tun. Jakobus 4, Vers 3. Eine Voraussetzung ist auch, ihr bittet und empfangt doch nichts, das war ja auch der Eindruck eben von Stefan, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Leidenschaften zu verschwenden. Ich denke, wenn wir diese beiden Verse miteinander verknüpfen, dann wird eine Sache deutlich. Jesus verändert uns zuerst durch seinen Heiligen Geist, durch die Wiedergeburt und danach durch den Prozess der Heiligung. Und dann, wenn wir von ihm neu gemacht werden, dann wollen wir auch die Dinge beten, die er uns schenken will. Wir sind in ihm und er ist in uns. So sehe ich das. Wenn ihr in mir bleibt, so, dann werdet ihr das bekommen. Und wenn das eben nicht so ist, und das beschreibt eben diese Stelle, Jakobus 4, ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Leidenschaften zu verschwenden, dann empfangen wir auch nicht. Wie wäre das denn, wenn Gott der Gemeinde, an die Jakobus schreibt, der Gemeinde in der Zerstreuung, wenn die einfach von Gott empfangen würden, wofür sie beten würden, obwohl sie in böser Absicht beten? Wäre das gut für die Leute? Nein. Und Gott weiß das. Und Gott gibt dann nicht, wenn er weiß, okay, die Menschen wollen es wirklich verschwenden. Ich habe noch kurz einen Vers aus Jesaja mitgebracht, 59, Vers 2. Da steht, dass unsere Sünden eben trennend zwischen uns und unserem Gott stehen. Wie gesagt, Altes Testament, Jesaja spricht das damals zum Volk Gottes. Und in Jakobus 5, Vers 16 haben wir die Antwort im Neuen Testament. Darum heute im Neuen Bund bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Also in Jesaja schreibt, dass unsere Sünden uns von Gott trennen und dass er uns deshalb nicht hört. Steht wörtlich dort. Deshalb hört er nicht, wegen der Sünden des Volkes Israels damals. Und im Neuen Bund ist die Antwort darauf, natürlich, Jesus ist gekommen, um unsere Sünden zu tragen, um uns zu erlösen von der Macht der Sünde. Aber wir sündigen ja immer noch. Wenn jemand sagt, in mir ist nicht die Sünde, dann ist er ein Lügner. Und wenn wir sündigen, dann können wir einfach einander die Sünden bekennen und füreinander beten. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Also Gott geht es wirklich darum, er will die Gebete von den Menschen erhören, die gerecht sind. Und gerecht werden wir ja nur durch ihn, nur dadurch, dass wir das annehmen, was er getan hat. Und trotzdem können wir aber auch in unserem Lebenswandel so leben, als ob wir gerecht sind. Und wenn wir fallen, was passiert, dann können wir es einander bekennen. Und dadurch verliert die Sünde an Macht. Dadurch leben wir noch mehr in dieser Gerechtigkeit Gottes. Und dadurch erhört Gott noch viel mehr unsere Gebete. Amen. Könnt ihr noch? Ich habe noch ein bisschen Bibelverse für euch. Oh ja. 1. Petrus 3, 7. Ein Knaller für die Männer. Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit den Frauen rücksichtsvoll sein, denn sie sind der schwächere Teil. Ehrt sie, denn auch sie sind die Erben der Gnade des Lebens. So wird euren Gebeten nichts mehr im Weg stehen. Knallharter Vers, oder? Ihr Männer, wenn ihr betet und nicht empfangt, kann es daran liegen, dass ihr eure Frauen nicht richtig behandelt. That's the word of God. Genau. Letzte Stelle noch zum Thema, Jakobus 1, 5 bis 8. Fehlt es einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemandem einen Vorwurf. Haben wir das wirklich verstanden, wenn wir beten? Gott gibt gerne, er macht niemandem einen Vorwurf. Ist das unser Gottesbild, wenn wir beten? Wer bittet, soll aber im Glauben bitten. Da haben wir es wieder. Und nicht zweifeln. Achtung, jetzt wird's radikal. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch bilde sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird. Er ist ein Mann mit zwei Seelen oder eine Frau mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen. Ich habe mich gefragt, warum ist das so radikal? Ein solcher Mensch bilde sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird. Hätte man das nicht auch ein bisschen pädagogischer formulieren können? Jakobus? Ich glaube, es geht wirklich immer wieder um die gleiche Sache. So, Gott sehnt sich so sehr danach, dass wir so leben, als ob er echt ist. Auch wenn wir ihn nicht sehen können. Er sehnt sich danach, dass wir ein Leben leben, was ihm vertraut. Und deshalb warnt er auch so radikal davor, so mit einem halben Herzen zu bitten. Ja, Gott, vielleicht. Ja, ich bete das jetzt, Herr. Ich bete für einen Job da an der Stelle, aber ich weiß eigentlich gar nicht, ob du mir das wirklich geben willst. So, davor warnt der Text. Das ist nicht das, was wir tun sollen. Denn Gott gibt gerne. Und dieses Gottesbild sollen wir haben, wenn wir beten. Amen. Okay, also wir haben geredet über Gabrielas Predigt. Kurz zusammengefasst, wir haben die Verheißung für empfangenes Gebet gehört. Ihr habt ungefähr 50 Bibelverse bekommen zu dem Thema. Wir haben aber auch Voraussetzungen für empfangenes Gebet gehört. Und jetzt, finde ich, gibt es auch noch ein paar Gefahren, denen wir uns irgendwie stellen müssen. Es ist eine Gefahr, dass wir abdriften in ein Wohlstandsevangelium. Dass es uns nur noch darum geht, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne nur noch mich. Natürlich, Gott will uns die Sachen geben, aber es ist eine Gefahr, dass wir nur noch für uns selbst beten. Matthäus 6, 33 steht ja, dass wir Gottes Reich an erste Stelle setzen sollen. Und das ist das, was Gott in uns verändern will. Das dürfen wir dabei nicht vergessen. Auch eine Gefahr ist, dass wir nur für uns selbst beten und vergessen, dass wir Teil von der weltweiten Gemeinde sind. Nicht nur von der AKD, wie Alex das gesagt hat, sondern auch natürlich, wir sind hineingetauft in den weltweiten Leib Christi, in die Gemeinde auf der ganzen Welt. Und das dürfen wir auch immer wieder vor Augen haben, wenn wir um Dinge beten, die wir empfangen wollen. Nicht uns als nur uns selbst sehen, sondern als eine Einheit sehen in Christus. Wir können auch aus einer falschen Herzenshaltung beten. Ja? Jakobus 4, Vers 3, ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, haben wir schon mitbekommen. Das kann auch eine Gefahr sein, dass wir eine böse Herzenshaltung haben, dass wir die Gnade Gottes irgendwie ausnutzen wollen. Was auch eine Gefahr ist, wir können manchmal nicht unterscheiden zwischen Gottes klaren Verheißungen oder anderen Dingen. Ich habe ein Beispiel. Wisst ihr, was am 27.02. um 14.45 Uhr ist? Das ist ein Fußballspiel. Esther Halal spielt gegen Persepolis. Das sind die zwei größten Vereine aus Teheran. Ja. Ich dachte, ich bringe mal ein iranisches Beispiel. Ja. Oder für die Deutschen, ne, St. Pauli spielt gegen HSV. So, und wir beten jetzt vorher. Gott, ich habe deine Verheißung gesehen. Betet so, als ob ihr schon empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Herr, ich stelle mich auf dein Wort. Ich glaube dir, ich habe großen Glauben an deinen Charakter. Herr, 2-0 HSV. So, das betet Uwe. Und der ganze Rest der Gemeinde, der HSV-Fan ist, ja? So, und dann betet aber, ich weiß nicht, ob ich euch outen darf, ich glaube Kathi und ich glaube auch Claudia, ihr seid Pauli-Fans, ne? So, dann beten so 2, 3, 4 andere aus der Gemeinde, die Gott sei Dank in der Minderheit sind. Herr, 3-1 Pauli, 3-1 Pauli, ich stelle mich auf dein Wort. Und Gott denkt sich so, ja Leute, so, das ist wirklich, also das ist jetzt vielleicht ein humorvolles Beispiel, ja, aber ich glaube schon, wir müssen unterscheiden zwischen den Dingen, die Gott uns verheißen hat, dass wir sie empfangen, und einfach nur irgendwie Sportereignissen, ja, genau. Aber trotzdem, Herr, 27.02., 14.45 Uhr, 2-0, Esterlei. Amen. Genau. Wenn Gott uns manchmal Dinge nicht gibt, und das erleben wir ja auch, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dass wir auch da, dass er weiß, was das Beste für uns ist. Und klar, auch Klassikerstelle aus dem 2. Korinther 10 oder 12 Vers 10, 12 Vers 8, da redet Paulus über seinen Dorn im Fleisch. Und ich bin sehr versucht, jetzt nochmal 10 Minuten darüber zu reden, aber das geht nicht. Sogar ich habe irgendwann gelernt, dass man nicht alle Themen in eine Predigt packen kann. Da sagt Paulus, 3-mal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir. Lass uns nur mal kurz darauf schauen. Er aber antwortete mir. Also Gott antwortet Paulus. Paulus weiß erstmal, dass er 3-mal darum gebetet hat. Was für ein Gebetsleben von ihm. Und er hört klar die Stimme Gottes, wie er antwortet. Und nur so können wir auch mit diesen Dingen umgehen. Gespräch mit Gott. Gespräch mit ihm. Meine Gnade genügt dir, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Es kann eine Gefahr sein, dass wir diese Verse komplett ignorieren und nur vom Sieg Gottes her reden. Manchmal ist der Sieg Gottes anders, als wir uns das vorstellen. Und es ist trotzdem Sieg Gottes. Bei all den Gefahren, über die wir jetzt kurz geredet haben, glaube ich nach wie vor, lass uns lieber ein bisschen größer beten, als ein bisschen zu klein beten. Ich glaube, dass Gott sich eher freut, wenn wir wirklich radikal ihm vertrauen und so beten, als ob wir schon empfangen haben, als wenn wir jedes Mal wirklich, ist das wirklich, kann ich wirklich so beten? Gott sagt, wir sollen werden wie die Kinder. Und ich glaube, Kinder beten lieber zu viel von Gott als zu wenig. Und beten lieber mehr im Vertrauen zu Gott als zu wenig. Das wäre meine Einstellung dazu. So. Ich habe noch kurze Beispiele von Betern aus der Bibel und aus meinem eigenen Leben und dann sind wir fertig. 2. Mose 17 ist ein Riesenkampf zwischen Israel und den Amalekitern und Mose betet um Sieg. Und Gott hat ihnen den Sieg vorher versprochen und Mose betet mit erhobenen Händen. Und dann irgendwann kann er nicht mehr beten und dann stützen andere Leute seine Hände. Und immer wenn er die Hände hebt, dann gewinnen die Israeliten und immer wenn er sie fallen lässt, dann verlieren sie. Also die Schlacht tobt hin und her. Und ich finde das deshalb spannend, weil es uns was über empfangenes Gebet lehrt. Ja, Mose betet. Und nur durch Gebet kann Israel den Sieg empfangen. Nur durch Gebet. Aber das Volk Israel kämpft ja trotzdem, oder? Und ich finde, diese Stelle zeigt uns, dass wir trotz allem empfangenen, vollmächtigen Gebet, trotz aller Gebetsunterstützung im Hintergrund auch manchmal einfach selbst kämpfen. Und Gott ist mit uns, Gott durch uns. Und trotzdem sind wir diejenigen, die auf dem Kampffeld stehen. Bist du noch Teil von denen, die dieses Beispiel aufgrund ihrer humanistischen Erziehung komisch finden? Da ist jemand, der hebt seine Hände und dann gewinnt eine Armee gegen eine andere Armee. Come on, ist das noch in heutzutage? Oder bist du schon Teil von denen, die die Hände heben und selbst für Siege beten? Vielleicht sogar Feigenbäume verfluchen? Ich könnte über Daniel reden, der mindestens 3 Mal am Tag betet. Über Nehemia, der ein super Mann des Gebetes war, die Mauer aufgebaut hat und trotzdem, das finde ich so spannend, ich liebe Nehemia deshalb, weil man da auch dieses Zusammenspiel sieht zwischen Gebet und er tut's aber auch. Zwischen Gebet und er schafft auch gute Organisationsstrukturen. Er steht mit beiden Beinen im Leben, praktisch, pragmatisch und trotzdem vertraut er auf Gott und auf das Gebet. Ja, Jesus selbst hat der Gabriela auch drüber gepredigt. Der vollkommene Sohn Gottes hat so viel gebetet und er musste nicht mal seine Sünden bekennen. Trotzdem hat er mehr gebetet als wir. Er stirbt betend. Wir könnten über Paulus reden, über die erste Gemeinde reden. Beispiele von Betern in der Kirchengeschichte. Luther soll 3 bis 4 Stunden pro Tag gebetet haben. Da ertappe ich mich auch immer wieder. Wenn es stressig wird, muss manchmal das Gebet dran glauben. Weil ich meinen Fokus dann auf meine Jobs setze. Und Luther hat es genau andersrum gemacht. Er hat gesagt, wenn ich mehr zu tun habe, muss ich auch mehr beten. John Wesley steht morgens um 4 auf, hatte eine Verabredung mit Gott. Charles Finney, großer Erwecker Nordamerikas, betet morgens auf seinen Knien und er starb auf seinen Knien. Für Erweckung betend. Charles Spurgeon, der Fürst der Prediger, hat gesagt, ich bringe lieber einem Studenten das Beten bei, als 4 das Predigen. Lieber einem Studenten das Beten, als 4 das Predigen. Weil sie eben diese großen Männer Gottes haben verstanden, dass man Dinge eben nur im Gebet umsetzen kann, nicht nur durch eigene Anstrengung. Und trotzdem haben sie auch diese eigene Anstrengung gemacht. Charles Spurgeon wird als Fürst der Prediger bezeichnet. Er hat vermutlich mehr gepredigt als fast alle anderen Menschen auf der Welt. Er ist vielleicht so, keine Ahnung, Platz 2 oder Platz 3 auf dem Worldwide Ranking of the Most Preachers. Ich weiß es nicht. Und trotzdem sagt er, Gebet will ich eigentlich lieber beibringen als predigen. Ich will noch ein Beispiel mitbringen aus meinem Leben. Ich könnte viel auch über Heilung erzählen, aber das sprengt wirklich den Rahmen. Auch die ich im Gebet empfangen habe. Genau. Aber wir haben, also Johanna und ich wohnen in Horn, Hamburg-Horn, haben da eine Wohnung und neben uns wurde eine Wohnung frei und junge Erwachsene aus unserem Alter haben eine Wohnung gesucht, erst Rami. Und dann haben wir dafür gebetet, dass er die Wohnung bekommen hat und ich hatte davor so diese Bibelstellen gelesen und dachte so, jetzt bete ich einfach mal machen. Einfach mal, Herr, danke, dass du uns diese Wohnung geschenkt hast. Wir haben dich jetzt gebeten darum, du hast es gehört, danke dir, dass wir jetzt schon die Wohnung haben. Wir hatten sie technisch gesehen noch nicht, aber wir hatten sie schon, weil er uns gehört hat. So. Und dann ging es wirklich, das war ein Auf und Ab und ganz normale Bewerbung und da waren viele Leute auch, die die Wohnung besichtigt haben und letzten Endes hat er diese Wohnung bekommen aus einem Kreis von vielen Menschen. Amen. So, warte, das geht noch weiter. Dann war nämlich eine andere Wohnung frei. Auch bei uns. Nicht in der B, sondern in der C, aber auch im gleichen Haus. Und dann wollte Lukas eine Wohnung haben. Und dann haben wir dafür gebetet, dass Lukas die Wohnung bekommt. Und jetzt könnte man ja schon wieder so denken, so, ah, wir haben es da schon einmal bekommen, jetzt nochmal so beten, ah, wir wollen ja nicht ein Wohlstandsevangelium predigen. Jetzt hören wir auf. Und wir haben auch da einfach kindisch gebetet, so als ob wir schon empfangen haben. Und was soll ich euch sagen? Lukas hat die andere Wohnung auch bekommen. Es war sogar noch komplizierter, weil die nochmal die Wohnung miteinander getauscht haben. Also es war nochmal mehr Aufwand für die Hausverwaltung und trotzdem haben wir es bekommen. Und dann haben wir gebetet, dass Radmir noch zu ihm einzieht und Radmir durfte zu ihm einziehen. Jetzt wohnen wir mit 5 Leuten aus der Gemeinde in diesem Haus und können uns abends zum Beten treffen. Danke, Jesus. Ja, Amen. Ja. Danke, Jesus. Hausaufgabe: Das nächste Mal, wenn ihr um das Empfangen einer Sache betet, betet so, als ob ihr es schon empfangen habt. Traut Gott zu, dass er euch Kerndinge schenkt. Amen.